Ja, jetzt haben zwar schon viele ihre Freude und Begeisterung über diesen Tag geäußert, aber ich möchte das trotzdem auch nochmal tun. Ich freue mich sehr. Es ist schön, das zu erleben. Es ist schön, das mit euch erlebt zu haben, euch taufen zu dürfen, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, Jesus euer Leben zu geben und das auch so zu bekennen. Ein ganz wunderbarer Tag, den Gott uns da schenkt, diesen Gottesdienst, der Lobpreis, jetzt noch die Predigt, hinterher auch noch Gemeinschaft. Ich glaube, da können wir richtig dankbar sein und das auch genießen. Wir sind vor mittlerweile schon 4 Wochen, dazwischen kam noch so einiges anderes, Erntedank, eine Gemeindefreizeit beispielsweise. Vor etwa 4 Wochen, da sind wir hier zusammen gestartet in eine neue Predigtreihe. Vielleicht gibt es auch noch jemanden, der es noch nicht vergessen hat. 8x8, so hatte ich sie überschrieben. Und es geht darum, in 8 Predigten, in 8 Teilen einmal hindurchzugehen durch dieses ganz wunderbare Kapitel Römer 8. Ich hatte so gesagt, für mich wahrscheinlich eins der wichtigsten, eins der wunderbarsten Kapitel überhaupt, die Bibel zu bieten hat. Und es gibt da ja sehr viele sehr schöne Kapitel. Und ganz am Anfang dieses Kapitels Römer 8, da hatten wir so einen Vers, einen Grundsatz, einen sehr erfreulichen Grundsatz. Und da wollen wir noch mal kurz diesen Blick in den Rückspiegel tätigen. Da gibt's diesen frohmachenden Grundsatz, diese frohe Botschaft, das, was wir auf keinen Fall vergessen sollten, was wir uns auf jeden Fall fest einprägen sollten. Und ja, ihr erinnert euch auch an diesen Lehrerspruch bestimmt, den ich da zitiert habe, ne? Wenn ich euch nachts um 2:30 wecke, was wisst ihr dann noch? Ich hoffe, diesen Vers. Keine Verdammnis, ja, und es geht noch ein bisschen weiter, das ist wichtig. Ja, für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist diese Zusage, gewissermaßen so das Evangelium, könnte man auch sagen, in einem Satz, ganz stark zusammengefasst. Und das ist eigentlich auch die Überschrift über dieses ganze Kapitel Römer 8. Das Wichtigste, was du dir merken musst, was du wissen musst. Und jetzt hinein, das war der Blick zurück, jetzt hinein in unser heutiges Thema, ein neuer Antrieb, so habe ich das überschrieben. Es geht darum, wie der Glaube an Jesus auch unser Leben verändert, die Richtung unseres Lebens verändert, wie Gott uns mit einer neuen Kraftquelle beschenkt, dem Heiligen Geist. Und ich habe so gemerkt, das passt eigentlich auch sehr gut zu diesem Tag der Taufe. Also da sieht man auch, wie Gott die Dinge führt. Ein Thema auch, was wunderbar zu diesem Tag passt. Und ich lese uns jetzt mal Römer 8, Vers 5 bis 11. Ihr seht hier, ich habe das heute mal ein bisschen anders aufgeschrieben, denn so bringen wir gleich ein bisschen Struktur in diesen Text. Wir haben hier oben, da gibt es auch so einen roten Punkt hier, da haben wir gewissermaßen die Überschrift oder Zusammenfassung dieses Abschnittes. Dann haben wir hier 2 Spalten, in denen Paulus 2 verschiedene Optionen gegenüberstellt. 2 Varianten, das Leben zu führen, stellt er gegenüber. Es geht um fleischlich und geistlich gesinnt sein. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt lese ich uns erstmal diesen Text und dann gucken wir rein. Er schreibt, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Kurzzusammenfassung. Jetzt wird's erläutert. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wenn wir jetzt zunächst mal diesen Vers 5, diese Überschrift in den Blick nehmen, dann haben wir diese Zusammenfassung dieses ganzen Abschnitts. Und was Paulus hier beschreibt, ist in gewissermaßen so ein Gegensatz zwischen einem gläubigen und einem ungläubigen Menschen, einem fleischlichen und einem geistlichen Menschen. Und Paulus verfolgt in diesen ganzen Versen, in diesem gesamten Abschnitt ein Ziel. Ein Ziel. Er will klar herausstellen. Er will es ganz klar uns herausarbeiten. Und er will es dick und fett und rot unterstreichen, welch großer grundsätzlicher Unterschied zwischen Geist und Fleisch da ist. Er will zeigen, hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Hier gibt es nur zwei Alternativen. Hier gibt es nur 0 oder 1, an oder aus. Hier gibt es keinen Mittelweg. Es gibt nur diesen einen Weg, der zum ewigen Leben, der zum Leben überhaupt führt. Und dann stellt er so die erste Variante uns vor. Das ist der erste Abschnitt hier, die linke Spalte. Er spricht darüber, was es bedeutet, fleischlich gesinnt zu sein. Er spricht über unseren natürlichen Antrieb. Fleischlich gesinnt sein, so sagt er es, so schreibt er es, ist der Tod. Was ist das überhaupt? Fleischlich gesinnt zu sein. Was meint er mit diesem seltsamen Ausdruck? Nun, es sind hier nicht die Grillfans unter uns angesprochen. Es geht auch nicht um irgendetwas so wie Fleischeslust im Sinne so einer sexuellen Begierde. Fleischlich gesinnt zu sein, meint sich von der eigenen Natur bestimmen zu lassen. Es gibt auch manche Bibelübersetzungen, die das so übersetzen hier. Mit Fleisch ist der uns Menschen eigene natürliche Antrieb gemeint. Und da sagt er nun, fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geht der Mensch also den Weg seines natürlichen Antriebs, lässt er sich einfach von seiner eigenen Natur leiten, gewissermaßen wie so ein loses Blatt, das jetzt von den Herbstwinden hin und her geweht wird, dann steht am Ende dieses Weges der Tod. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Warum? Die Antwort geben Vers 7 und 8. Denn fleischlich gesinnt sein, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Paulus erklärt, dass wir Menschen, und das ist eine ernste Aussage hier, dass wir Menschen mit unserem natürlichen Antrieb unser Leben nur in einer Art und Weise gestalten können, die gottfeindlich ist. Ganz schön harter Tobak. Aber es ist die klare Aussage hier. Viele denken, und das kann ich gut verstehen, so geht mir das auch, die denken dann an die vielen vernünftigen, sympathischen Menschen, die sie kennen. Vielleicht an Verwandte und Freunde. An Menschen, die ein ordentliches Leben führen. Die viel Verantwortung tragen, vielleicht im Beruf. Die sich hingebungsvoll um ihre Familie kümmern, auf die Verlass ist, die gerne anderen helfen, die freundlich und zuvorkommend sind, über die man überhaupt nichts Schlechtes sagen kann. Menschen, angenehme Zeitgenossen, die auch nicht gegen Gott sind, aber die mit ihm auch nichts weiter zu tun haben, die einfach keinen Zugang zu ihm finden zu scheinen. Doch Paulus ist hier klar. Die Gesinnung, die unser natürlicher Antrieb, dieses, was er Fleisch nennt, produziert, ist gottfeindlich, weil sie sich nicht dem Gesetz Gottes unterordnen kann. Nicht will, kann. Da müssen wir kurz mal überlegen an dieser Stelle und vielleicht mal uns fragen, wie ist denn das gewesen? Was ist denn der Kern eigentlich von Gottes Gesetz? Oder anders gefragt, was ist denn eigentlich das Wichtigste, was Gott von uns Menschen möchte, was er von uns erwartet? Was ist so das allerwichtigste Gebot? Kann man das sagen? Ja, genau. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht um die Gott und um die Nächstenliebe, die Gottes- und die Nächstenliebe. Ne? Jesus hat einmal ja eine Frage danach gestellt bekommen, was ist denn das wichtigste Gebot? Und dann gibt er diese berühmte Antwort, die wir jetzt auch hoffentlich hier lesen können. Der Kern von Gottes Gesetz, ihn lieben. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Und er setzt fort, das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist das Wichtigste, das ist der Kern, das ist das Zentrum, darum geht es. Wir Menschen sind also zur Ehre Gottes geschaffen. Und ihn, unseren Schöpfer zu ehren, ihn, der uns gemacht hat, zu lieben, unseren Gott zu anbeten, ihn, ihm alles zu geben, dafür sind wir da und das ist zuvorderst und zuallererst unsere Bestimmung. Und das ist eine Bestimmung, die du von deinem natürlichen Antrieb her, ja, kannst du dieser Bestimmung niemals nachkommen. Du kannst dieser Bestimmung niemals nachkommen. Du magst die Einzelbestimmungen von Gottes Gesetz erfüllen. Zu großen Teilen vielleicht. Die Einzelbestimmungen von Gottes moralischem Willen, an die magst du dich halten können. In weiten Teilen befolgst du sie vielleicht. Da magst du ein freundlicher Mensch sein. Ein zuverlässiger Mensch, ein fleißiger Mensch. Jemand, der seine Eltern ehrt, der ehrlich ist, der treu ist. Und vieles mehr. Und doch fehlt dann da der Kern. Da fehlt der Kern des Ganzen. Es ist wie bei so einem Rad vielleicht. Wie bei einem Rad, wo die Speichen alle da sind. Ne? Diese ganzen Einzelbestimmungen, die sind alle da. Ehrlich sein, zuverlässig sein, fleißig sein, treu sein, die Eltern ehren, nicht stehlen und so weiter. Das ist alles da, aber in der Mitte die Narbe, die all das zusammenhält und die dafür sorgt, dass du am Schluss auch ein rundes Rad hast und nicht irgendwie so ein Geeier. Diese Narbe, die fehlt dann. Darum ist das so. Fleischlich gesinnt sein, dem natürlichen Antrieb zu folgen, ist der Tod. Die Narbe fehlt, das Zentrum fehlt. Auch wenn alles drumherum vielleicht da zu sein scheint oder da ist. Ich versuche es nochmal mit einem anderen Beispiel, mit einer anderen Veranschaulichung euch mal ein bisschen näher zu bringen, diese etwas schwierigen Verse hier. Wir machen mal ein Gedankenexperiment, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt und konstruiert, ja sicherlich, aber wir machen es trotzdem mal. Stell dir doch mal vor, eine Familie, die vor, sagen wir, 400 Jahren gelebt hat. Und diese Familie von vor 400 Jahren, sie befinden sich plötzlich hier in der Gegenwart. Hier bei uns im Jahre 2023. Und dann geht man hin und man zeigt ihnen ein Auto und erklärt ihnen, diese Dinger hier, die haben eure Kutschen ersetzt. Damit können wir unglaubliche Entfernungen überwinden, hunderte Kilometer. Und das auch ziemlich schnell. Damit schaffen wir das, an einem Tag von hier bis nach Flensburg zu kommen. Fast 1000 Kilometer. Ist kein Problem. Mit diesen Dingern schaffen wir das. Probiert's doch mal aus. Und dann lässt man die Familie mit dem Fahrzeug allein und sie können das natürlich nicht glauben und sind aber neugierig und interessiert und wollen das dann natürlich auch ausprobieren. Schaffen wir das wirklich mit diesem neuartigen Fahrzeug an einem Tag von hier nach Flensburg? Kann das funktionieren? Und sie steigen dann ein in das Fahrzeug und sie sind natürlich sofort schwer beeindruckt. Diese bequemen Sitze hier, sogar die Lehne kann man verstellen. Da sitzt man ja nobler als jeder König auf seinem Thron. Und eins der Kinder, das drückt mal so ein bisschen rum auf den Knöpfen, die da vorne im Fahrzeug alle sind. Und auf einmal, es ist wie Zauberei, erklingt die schönste Musik und verwöhnt ihre Ohren. Wahnsinn, denken sie sich. Wahnsinn, was die Menschen inzwischen haben. Aber wie kommt man jetzt voran? Wie setzt man das Ding in Bewegung? Wie bringt man dieses Ding zum Rollen? Wie soll es jetzt gehen Richtung Flensburg? Für den Vater und den heranwachsenden Sohn ist nach einiger Überlegung die Sache klar. Wir müssen das Ding wohl anschieben. Wir müssen es wohl anschieben und dann wird es sicherlich irgendwann so ins Rollen geraten. Gesagt, getan, sie schieben es also an und geben sich jede Mühe. Es passiert aber natürlich nichts. Aber sie geben nicht so schnell auf. Sie schieben weiter, sie geben alles und schieben das Fahrzeug immerhin so 1-2 Kilometer weit. Aber dann, irgendwann, sind sie nicht nur völlig erschöpft, sie sind auch ziemlich verärgert und sagen sich, das ist doch unmöglich, mit diesem Ding jemals Flensburg zu erreichen. Man hat uns eine unlösbare Aufgabe gegeben. Das ist doch unfair. Dabei hätten sie nur, und das wissen wir natürlich, sie hätten nur den Schlüssel im Schloss umdrehen und den Motor des Fahrzeugs starten müssen. Ihre menschliche, ihre natürliche Kraft war nicht genug. Sie haben einen anderen Antrieb, einen neuen Antrieb gebraucht. Wenn Paulus hier schreibt in unseren Versen, fleischlich gesinnt sein ist der Tod, Vers 6. Wenn es hier heißt, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, Vers 7. Und Vers 8, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Dann macht das alles eins deutlich. Du brauchst einen neuen Antrieb. Du brauchst einen neuen Antrieb. Unser natürlicher, von uns selbst bestimmter Antrieb, der ist nicht genug. Da kannst du dich noch so sehr anstrengen. Da kannst du dich noch so stark bemühen. Du wirst nicht ankommen am Ziel. Du wirst es nicht schaffen, dein Lebensauto von hier bis Flensburg geschoben zu kriegen. Das ist unmöglich. Du brauchst einen neuen Antrieb, der Motor muss gestartet werden, geistlich gesprochen. Du brauchst den Geist Gottes. Du brauchst ihn als Antrieb für dein Leben. Dieser Geist Gottes ist auch der Geist Christi, das lesen wir gleich in Vers 9. Und wenn du dich ihm öffnest, wenn du dich Jesus Christus öffnest, wenn er hineinkommt in dein Leben, wenn du ihn persönlich annimmst als deinen Herrn, als deinen Retter, als denjenigen, der dir deine Sünden vergibt und dich mit Gott versöhnt, wenn Jesus so hineinkommt in dein Leben, dann kommt mit ihm auch der Geist Gottes in dich. Und dann springt der Motor an. Und mit seiner ganzen Kraft, mit der Kraft dieses Motors, wird das, was eben noch unmöglich schien, auf einmal möglich. Zur Ehre unseres Gottes zu leben und ihm vom Herzen zu lieben. Es braucht einen anderen Antrieb. Und das ist das Zweite, was wir uns ansehen, der geistliche Antrieb. Ihr aber, ne, lesen wir hier, ihr aber. Jetzt geht es also um euch, liebe Römer, sagt Paulus. Jetzt geht es um euch, liebe Täuflinge. Und jetzt geht es um euch, ja, liebe Geschwister, die ihr schon länger auch mit Jesus lebt. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Ihr aber. Warum nicht? Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Das also heißt es, Christ zu sein. Es ist nicht die Frage, ob du christliche Traditionen pflegst, ob du Kirchenmitglied bist, ob du Kirchensteuer zahlst, ob du christliche Geschichten kennst, sondern vom Geist Gottes ergriffen und erfüllt zu sein, das macht einen Christen aus. Und das ist das Kriterium. Vom Moment unserer Bekehrung an nimmt Gottes Geist in uns Wohnung. Das muss man sich eigentlich mal so wirklich vorstellen. Das ist schnell gesagt, aber das muss man sich mal vorstellen. Vom Moment unserer Bekehrung kommt Gottes Geist. Da kommt also der Geist unseres Schöpfers. Da kommt der Geist desjenigen, der diese ganze Welt gemacht hat. Die Berge und Täler, die Pflanzen und Tiere, den Himmel. Die Sterne, das ganze Universum, alles, was wir sehen und auch nicht sehen, der hat all das gemacht. Und der Geist dieses Gottes, er kommt in uns und er nimmt in uns Wohnung. Paulus schreibt das an anderer Stelle auch noch einmal. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das nicht? Gottes Geist wohnt in euch? Das ist eine atemberaubende Tatsache, die auch Folgen hat. Und die erste Folge, die ist, der Heilige Geist in uns, er verändert uns. Und auch ihr beiden, liebe Täuflinge, habt das so erlebt. Ihr habt uns das ja auch so berichtet vor einer Woche hier an dieser Stelle, wie ihr verändert wurdet, was sich getan hat schon in eurem Leben. Und da wird sicherlich noch viel mehr auch folgen. Gottes Geist, wenn er in ein menschliches Herz einzieht, dann bleibt er nicht tatenlos. Dann verändert er uns. Er bewirkt Veränderung. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich vor schon über 20 Jahren meinen ersten eigenen Computer bekommen habe. Das war so ein Highlight, ne, für mich. Und als es dann soweit war, war ich natürlich begeistert. Nun, Computer, das ist nicht dasselbe wie heutzutage, sondern das war damals so ein richtig großes Teil. Ne? So Desktop-PC nennt man das, gibt es ja heute manchmal auch noch. Und das hatte natürlich alles, was dazugehört. CD-ROM-Laufwerk, sogar noch ein Diskettenlaufwerk. Manch einer kennt das vielleicht noch. Und natürlich alles andere, was so dazugehört. Und ich war furchtbar stolz und sehr zufrieden und glücklich über dieses Gerät. Es gab nur ein Problem damit. Und auch das ist eine Erfahrung, die die Älteren von uns wahrscheinlich auch gemacht haben. Es gab immer wieder, wenn man daran was gearbeitet oder gemacht und getan hat, es gab immer wieder diese Fehlermeldungen. Weiß nicht, Windows, blaue Bildschirme, die auf einmal aufploppen. Wer das noch weiß oder wer es noch nicht verdrängt hat. Immer wieder diese blauen Bildschirme. Weiß nicht, Ausnahmefehler oder was stand da immer? Keine Ahnung. Jedenfalls, was? Ja, genau, das gab's auch. Aber blauer Bildschirm, wirklich über das ganze Ding und du konntest nichts mehr machen. Nur noch neu starten. Ständig Abstürze, Neustarten, Datenverlust und so weiter und so fort. Mega nervig, ne? Mega nervig. Aber eines Tages habe ich dann etwas Neues probiert. Ich habe ein anderes Betriebssystem installiert. Und wisst ihr was? Mein Rechner fortan, er lief, derselbe Rechner, ich hatte sonst nichts verändert, er lief fortan stabil, schnell und fast ohne Abstürze. Wahnsinn. Wenn Gottes Geist in dir Wohnung nimmt, wenn er in dich einzieht, dann ist das, als wenn eine ganz neue Software aufgespielt wird. Wir lesen das hier in Vers 10. In Vers 10. Ja. Wenn aber Christus in euch ist, ne, durch den Geist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Anders gesagt, die Hardware, dein Körper, bleibt, da ändert sich nichts mit der Taufe und mit dem Glauben, das bleibt genauso, ne? Und dein Körper ist auch weiterhin natürlich dem Tod verfallen. Auch Christen sterben. Aber die Software, das, was deinen Geist bestimmt, was deinen Geist regiert, diese innere Ausrichtung in dir, dein Antrieb, das wird neu gemacht. Das wird erneuert. Der Heilige Geist ist dieser neue Antrieb, den du brauchst. Du bist fortan vom Heiligen Geist erfüllt und du wirst von ihm bestimmt und auf einmal wird möglich, was vorher überhaupt nicht möglich war. Auf einmal wird denkbar, was vorher undenkbar war. Auf einmal wird möglich, was vorher unbegreiflich war. Dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen wird erneuert. Und du merkst auf einmal, wie du Gott lieben kannst. Und du spürst, wie sich langsam Prioritäten bei dir verschieben. Dass immer weniger das Ich zählt. Was will ich? Was nützt mir? Was kriege ich? Sondern dass du immer mehr diese Frage in deinem Herzen bewegst. Was gefällt Gott? Was erfreut ihm? Was macht meinem Herrn Ehre und Freude? Wie kann ich ihm dienen? Das ist der neue Antrieb, der Heilige Geist in dir. Das ist Gottes Wirken, Gottes Kraft, diese göttliche Software in dir. Und auf einmal kannst du das, was vorher unmöglich war, Gott von ganzem Herzen lieben. Und du lernst es, auch deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst. Und du wächst darin, sogar die unangenehmen Zeitgenossen mit Liebe, ja, ihnen mit Liebe zu begegnen. Das ist die neue Realität, in der ihr jetzt schon lebt. Ihr, liebe Täuflinge, aber auch ihr, liebe Geschwister, die ihr länger schon mit Jesus unterwegs seid, die er euer Herr ist, die ihr den Heiligen Geist habt. Es ist wie eine neue Software aufgespielt. Natürlich, da an dieser Stelle hinkt vielleicht mein Vergleich mit der Software ein bisschen. Da ist nicht alles sofort da in Vollendung, ne? Das ist schon klar. Auch als Christen erleben wir Scheitern und auch als Christen haben wir manchmal noch diese alte Lieblosigkeit in uns und auch wir kreisen immer noch zu oft um uns selbst. Vielleicht wäre da auch sowas wie ein frisch bepflanztes Beet der noch bessere Vergleich, ne? Da wächst etwas Neues, da ist etwas Gutes ausgesät, aber es dauert, bis die Pflanzen emporgewachsen sind und ab und zu macht sich auch noch das Unkraut breit, das wieder rausgezogen werden muss. Trotzdem, und das ist mir wichtig, übersehen wir hier den Hauptpunkt nicht. Bei aller Unvollkommenheit übersehen wir den Hauptpunkt nicht. Paulus schreibt es so. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Das Neue ist schon da. Der radikale Wandel ist schon geschehen. Der Heilige Geist lebt bereits in dir. Und das, ihr lieben Täuflinge, das sollt ihr wissen. Und das sollt auch ihr wissen. Das sollen wir alle wissen, die wir mit Jesus unterwegs sind. Das Neue ist schon da. Der radikale Wandel ist schon geschehen. Der Heilige Geist lebt bereits in euch. Ihr Lieben, wir dürfen erwarten, dass Gottes Geist in uns Veränderung wirkt. Ja, wir sollen erwarten, dass in unserem Leben auch Früchte wachsen. Dass Veränderung geschieht, dass wir Sünde besiegen können, dass wir Altes und Schlechtes ablegen und loslassen können, dass wir das überwinden können, dass da eine Leidenschaft auch wachsen kann für Gott, echte Hingabe, eine gesunde Radikalität, echte Begeisterung, feuriger Eifer für Gott und für sein Reich. Und mich beschleicht manchmal so das Gefühl, dass wir manchmal einfach auch zu wenig Erwartungen haben. Dass wir manchmal zu realistisch sind, zu nüchtern. So nach dem Motto, ich bin, wie ich bin und es ist, wie es ist und alles bleibt so, wie es schon immer gewesen ist. Und die traurige Folge ist doch, dass wir Gottes veränderndes Wirken dann kaum noch erleben. Was für ein Jammer. Das ist doch schade. Was für eine geistliche Kraft geht uns hier verloren als Einzelne, aber auch so insgesamt als Gemeinde Gottes. Liebe Geschwister, wir dürfen, wir müssen, wir sollen Erwartungen haben, dass Gottes Geist, dass Gottes Kraft in unserem Leben da ist. Vergessen wir das nicht. Das Neue ist schon da. Der radikale Wandel ist schon geschehen. Gottes Geist lebt bereits in euch. Und die Taufe, die wir hier eben ja vollzogen haben, sie macht im Grunde eigentlich nur das sichtbar, was unsichtbar schon längst passiert ist. Sie ist ein Symbol dafür, dass Gottes Geist in euer Leben gekommen ist und dass ihr von nun an mit seiner Kraft unterwegs seid. Gottes Geist hat neben der Veränderung, die er in uns bewirkt, noch eine zweite Folge, möchte ich noch auch kurz darauf hinweisen. Wir lesen davon am Schluss in Vers 11, hier, der Heilige Geist als der Garant für das ewige Leben. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ist das nicht eine gewaltige Aussage? Der Heilige Geist in uns ist der Garant für ewiges Leben, trotz unseres irdischen Sterbens. Denn der Geist in uns ist derselbe Geist, der auch Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, vor etwa 2000 Jahren. Wir haben gerade am Anfang der vergangenen Woche als Gemeinde den Leib eines verstorbenen Bruders aus dieser Gemeinde zu Grabe getragen. Und es waren ja auch eine ganze Reihe von euch mit dabei gewesen. Natürlich ist da Trauer. Der Tod bleibt eine schwierige Stunde des Abschieds. Und doch, und das ist da auch so deutlich geworden, und doch ist da keine Verzweiflung. Da ist keine Hoffnungslosigkeit, sondern da macht sich Zuversicht, Dankbarkeit und selbst Freude breit. Denn, und das habe ich auch sonst immer wieder erleben dürfen, mit Jesus kannst du getrost sterben und auch durch Leid gehen. Weil da diese Hoffnung ist, weil es da diese Verheißung gibt, er, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch eure sterblichen Leiber wieder lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Zum Schluss noch einmal der Blick auf den Vers 5, ne? Die Zusammenfassung unseres Abschnitts, damit haben wir begonnen. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, sind geistlich gesinnt. Wir erinnern uns, zwei Optionen. Eine hier, eine da. Zwei Wege. Einer hier, einer da. Nur 0 und 1, ne? Wie in der Informatik. An oder aus. Es gibt keinen Mittelweg. Doch es ist an uns zu entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Ihr, liebe Täuflinge, ihr habt eure Entscheidung getroffen. Und ich habe das heute auch mit der Taufe so bekräftigt. Ihr wollt mit Christus gehen, ihr habt seinen Geist empfangen. Der Geist soll euch antreiben. Ja, ihr habt diesen geistlichen Antrieb, der euch jetzt durch das Leben geleitet. Was aber ist mit euch? Was ist mit uns? Was ist mit dir? Einer christlichen Familie zu entstammen, das ist nicht das Entscheidende. Irgendwie so zum Dunstkreis der Tuttlinger Baptisten dazuzugehören, das ist sicher nett, aber auch darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, ob du geistlich gesinnt bist. Das heißt, ob der Heilige Geist, das heißt Gott selbst persönlich in dir, in deinem Herzen Wohnung genommen hat. Und das ist nicht etwas, was mit Glück, was mit Zufall, mit Neigung, Talent oder anderem zu tun hätte. Gottes Geist kommt in dem Moment in dein Herz, in dem du dich Jesus Christus öffnest und ihn von Herzen als den Herrn bekennst. Amen.